Liebe Gemeinde, gewagt, so heißt das Motto zum Täufergedenken, gewagt. Das sind doch Kleidungsstile, unkonventionelle Aktionen, Menschen, die irgendwie nicht so ganz zum Common Sense passen. Das ist aber gewagt. Gewagt, das erweckt Gefühle der Abscheu, des Interesses, aber auch der Irritation, der Skepsis. Über Jahrhunderte hinweg wurden die Täufer als Ketzer, als Schwärmer, als Außenseiter diffamiert, an den Rand gedrängt und verfolgt. Viele waren sich einig, die Mehrheitsgesellschaft, die Mehrheitskirchen, diese Leute passen nicht zu uns. Sie sind viel zu gewagt. Sie passen nicht zu unserem Land, zu unserer Kirche, in unser Leben. Aber was haben die täuferischen Bewegungen eigentlich gewagt? Sie haben die Kirche in die eigene Hand genommen. Und mit großer Selbstverständlichkeit haben sie Gemeinden gegründet, als Schwestern und Brüder, als Laien und in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Und sie feierten gemeinsam Abendmahl und die Gläubigentaufe. Und damit stellten sie das traditionelle Kirchenwesen auf den Kopf oder, wie sie sagen würden, auf die Füße. Sie haben sich ganz konsequent an der Botschaft Jesu orientiert. Und die Folge war ein unangepasster Lebensstil. Sie stellten sich gegen den gesellschaftlichen Konsens, indem sie sich etwa weigerten, den Bürgereid zu leisten oder das Schwert zu tragen. Und die Gewaltlosen, die nicht auf das Schwert setzten, wurden besonders hart verfolgt. Ein an der Bibel orientiertes Leben, das führte zu Unterscheidungen, auch in der Kleidung, auch in der Ethik. Und das führte oder war auch eine Verführung, eine fromme Elite zu werden. Nachfolge. Man kann Christus nur erkennen, wenn man ihm nachfolgt mit dem Leben. So hat Hans Denkes gesagt und wir haben eben darüber nachgedacht. Und deshalb habe ich heute ein Predigtwort ausgewählt, das über die Nachfolge handelt. Es ist zugleich das Ordinationswort, das meinem Mann und mir vor 35 Jahren zugesprochen wurde. Und deshalb ein eher persönlicher Grund ist es auch gut, das hier heute auszulegen. Denn es ist für mich etwas Besonderes, nach den vielen Jahren hier wieder vorne zu stehen. Es lautet, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Jesus erklärt uns, was Nachfolge bedeutet. Das tut gut. Das fordert aber auch heraus. Gerade angesichts einer Welt, die scheinbar alle Maßstäbe verliert und wo die Mächtigen die Werte und Maßstäbe in Bausch und Bogen verwerfen. Wir hören auf Worte aus dem Lukas-Evangelium. Ich lese die Verse 57 bis 62. Und als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkünde das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt, und Blick zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Heiliger Gott und Vater, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Jesus wirbt Jünger. So hat ein bekannter Theologe diesen Text überschrieben. Bitte? Jesus wirbt Jünger. Ich würde darüber schreiben, Jesus schreckt Nachfolger und Nachfolgerinnen ab. Niemand von euch hat heute am frühen Morgen, auf nüchtern Magen sozusagen, solche Maximalforderungen verdient. Jesus möchte, dass wir aus unserer bisherigen Sicherheit austreten, ein unstetes Wanderleben führen und eine Trennung von Sitte und Anstand vornehmen. Irgendwie rutscht mir die Bibel heute hier rum. Das sind Forderungen, ein radikales Lösen von alten Bindungen. Und ich finde, Jesus macht es den Aufgeschlossenen damals und heute wirklich schwer. Wenn wir jemanden für eine andere Sache, für eine wichtige Sache gewinnen wollen, dann muss man ihn doch erstmal begeistern. Nach dem Motto vielleicht so. Naturtrekking mit einem spirituellen Lehrer der Sonderklasse. Einsicht in den Urgrund des Universums bei Erkunden des Heiligen Landes auf Pfaden, die weder Papst noch Touristen je kennenlernen. Diese Erlebnistour kann zum Beginn einer wunderbaren Freundschaft werden, die eine kleine Ewigkeit dauert. Das wäre doch eine Einladung. Aber von all diesen Regeln menschlicher Werbung scheint Jesus nichts zu wissen. Er warnt, er schreckt ab. Und anstatt den Menschen die großartigen Seiten der Jüngerschaft vor Augen zu führen, bietet er nichts und fordert alles. Und noch dazu mit diesen verletzenden, harten Worten. Was heißt Nachfolge? Werbung für das Himmelreich ist das nicht. Ist er denn nicht darauf angewiesen, dass wenigstens ein paar Leute ihm folgen? Es sind doch sowieso nur wenige. Warum macht er es denn denen auch noch schwer? In unserem Alltag, in unserer Begegnung mit Nichtchristen und Nichtchristinnen, in unseren missionarischen Bemühungen machen wir doch genau das Gegenteil. Wir setzen alles darauf, die Schwelle niedrig zu machen, einzuladen, Christus, das Evangelium lieb zu machen. Und wir scheuen uns davor zurück, die unangenehmen Konsequenzen eines christlichen Lebensstils schon am Anfang deutlich zu machen. Die merken das früher sowieso, früh genug. Jesus hat es denen, die ihm folgen, nicht leicht gemacht, sondern so schwer wie möglich. Wer ihm folgen will, wird gewarnt. Hier wird vor der Nachfolge gewarnt. Jesus stößt eher ab, als dass er einlädt. Ist also Nachfolge eine Belastung? Oder steckt da ein Weg, eine Befreiung drin? Drei Punkte. Erstens, Nachfolge ein Leben als Exodus. Schauen wir uns die erste Szene an. Auf dem Weg nach Jerusalem in sein Leiden hinein begegnet Jesus einem Unbekannten, der bedingungslos sein Jünger werden will. Ich will dir folgen, wohin du gehst. Dieser Begleiter, der sagt nicht einfach nur, die Predigt war schön heute Morgen, sondern er gibt sich hin. Er möchte nachfolgen. Er gibt sein Leben aus der Hand. Ist das nichts? Wir würden doch rauschende Feste feiern, wenn einer so etwas sagt, und wir würden ihm den Gemeindeeinstieg so leicht wie möglich machen. Und Jesus antwortet auf dieses stürmische Angebot erschreckend nüchtern: Weißt du auch, wohin mein Weg mich führt? Schonungslos zeigt er diesem Nachfolgebereiten, was für einen rauen Weg ihm bevorsteht. Er muss nämlich seine Begeisterung bewähren. Wir sind doch ganz anders. Die belastende Gegenwart versuchen wir, uns schön zu reden durch wunderbare Hoffnungsbilder. Und selbst irgendwelche TV-Klatsch-Reporterinnen hatten die Angewohnheit, ihre Sendungen zu beenden mit dem Satz: Alles wird gut. Alles wird gut. Und hier? Jesus kündigt im Augenblick der Begeisterung kommende Prüfungen an. Wird der Weg der Nachfolge, wenn es dich etwas kostet, dein Weg bleiben, wenn du Sicherheit und Geborgenheit aufgeben musst? Die Nachfolge war für die Täufer und Täuferinnen das wichtigste Element ihres Glaubens. Sie sahen die Rechtfertigung durch Christus nicht nur als einen Punkt an, sondern das ganze Leben sollte geheiligt werden. Und die Täufer, die Nonkonformisten, die Freikirchen später, haben die Mehrheitskirchen immer nach einem gefragt. Wie sieht euer Leben aus? Wie sieht eure Ethik aus? Wie sieht euer Lebenszeugnis aus? Das Leben, der Glaube, hatte sich zu bewähren. Bernd Hann hat einmal gesagt, in einem Bogen der Frommachung. Alles zielte darauf hin, auch die Taufpraxis. Man hat die Taufe verstanden als ein Versprechen, in einem neuen Leben zu wandeln. Aber was bedeutet diese Nachfolge mit dem ganzen Leben? Jesus stellt uns eine Existenz vor Augen der völligen Unsicherheit, ohne Besitz, von seiner Familie verkannt, ohne festen Wohnort, auf die Freigebigkeit von Freunden angewiesen. Er konnte seinen Nachfolgern und Nachfolgerinnen noch nicht mal ein kommodes Lehrhaus bieten wie ein Rabbi in der damaligen Zeit, sondern nur ein bedrohtes Wanderleben. Und da war es nur noch ein kleiner Schritt bis hin ins Leiden hinein. Jesus war ein Mensch ohne Sicherheit. Und wir richten uns ein in Wohnungen. Wir ziehen uns in unsere vier Wände zurück. Und seien wir ehrlich, je stressiger die Zeit ist, umso mehr suchen wir unsere eigene Wohnung auf, unser Heim, da wo die Welt noch etwas in Ordnung ist. Man nennt das auch Cocooning. Man spinnt sich in einen Kokon des Daheims ein. Und nicht nur das, wir ziehen uns nicht nur zurück, sondern wir dekorieren es auch. Habt ihr schon mal Deko Queen gesehen? Das Zuhause, das haben wir doch nochmal ganz besonders erlebt in der Corona-Krise. Manchmal auch beengend. Aber denkt mal an den Kriegsbeginn in der Ukraine und die Energiekrise. Was haben wir alle Angst gehabt um unser warmes Zuhause? Denkt ihr noch an diese Waschlappentricks, um Energie zu sparen? Jesus lebt in der Unsicherheit und wir richten uns ein. Er hat keine Bleibe, keinen festen Ort. Er kann nicht aufbrechen und zurückkehren von einem Ort. Er war unterwegs und er ist auch heute unterwegs durch die Zeiten. Die Füchse haben Gruben und die Vögel im Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und wir sollen unsere gesicherten Verhältnisse für Jesus aufgeben? Solche Unsicherheit, das haben doch heute nur Außenseiter der Gesellschaft. Aber Nachfolge heißt Leben im Exodus. Jesus lädt zu einem Leben ein, das Unsicherheit und Risiko kennt. Und das erinnert uns an Gottes Weg mit Israel. Auch dieser Weg war von Wanderschaften, von Aufbrüchen geprägt. Und auf dem Weg in der Wüste ist ihnen Gott begegnet. Und ich kann heute nicht über Israel sprechen, ohne an die Situation zu erinnern und zu einem Gebet für die Freilassung der Geiseln und Frieden aufzurufen. Wir wollen das nachher ganz bestimmt tun. Jesus hat auch so ein Wanderleben geführt wie das Volk Israel. Er hatte kein Haus. Und das ist uns, die wir doch so Sparer und Versicherte sind, einfach fremd und unangenehm. Aber auch die Täufer und Täuferinnen mussten oft aufbrechen. Der Wanderstab ist zum Symbol des 500-jährigen Gedenkens geworden. Sie wurden durch die Verfolgung Glaubensmigranten und Migrantinnen. Immer wieder aufbrechen, das Haus verlassen, die Felder verlassen, eine neue Heimat suchen, da wo Täufer und Täuferinnen nicht verfolgt werden, loslassen, voller Angst und Trauer, aber auch voller Vertrauen auf Gott. Mit Jesus mitzugehen braucht also eine gewisse nomadenhafte Freiheit. Aber spürt ihr, da drin liegt auch eine Chance. Wir können immer wieder neu anfangen, neu beginnen, leben als Exodus. Jesus wirbt nicht um Menschen und es kommt ihm nicht auf die Anzahl seiner Anhänger an, sondern auf ihre Hingabe. Seid ihr dazu bereit, Sicherungen zu lassen? Nur wer dazu bereit ist, erfährt auf dem Weg, dass Gott allein der ist, der sichert. Und Nachfolge heißt dann auch immer mal wieder, I'm on the road again. Und glaubt mir, egal in welchem Alter. Die säkulare Variante dieses Lebensstils hat Wolf Biermann einmal auf den Punkt gebracht. Nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Jesus würde wohl sagen, Freiheit hat, wer sich ganz anvertraut. Zweitens, Nachfolge ist ein Bruch mit der Vergangenheit. Die zweite Szene ist noch provokanter. Jesus ruft selbst einen Namenlosen in die Nachfolge. Dieser bittet um einen kleinen Aufschub. Er möchte noch seinen Vater begraben. Das war absolut üblich. Das war die Sohnesliebe, das war die Pietät, ja, das war sogar ein Gebot Gottes. Und was sagt Jesus? Lass die Toten ihre Toten begraben. Zack! Was soll das denn jetzt? Kein Blick zurück soll erlaubt sein. Weder im Zorn noch in Sorge, kein Blick zum Grab. Jesus hätte doch diesem Mann diese wenige Zeit gönnen können, seinen Vater zu begraben. Warum macht er das nicht? Lass die Toten ihre Toten begraben. Das ist ein österlicher Ruf. Denn wo Jesus auftritt, tritt er gegen den Tod an. Deshalb lässt er die Sargträger, den Sohn der Mutter, der trauernden Witwe, zurückgeben. Deshalb verscheucht er die Klageweiber im Haus des Jairus. Er lässt nicht Trauer und Tod triumphieren, sondern er überwindet Trauer und Tod. Und wer in die Nachfolge Jesu eintritt, der ist vom Tod ins Leben übergegangen. Liebe Brüder, liebe Schwestern, glaubt mir, es gibt keine zentralere Botschaft in der Bibel als das. Tod? Nein, Leben. Das ist das Zentrum des Evangeliums. Und der Gerufene respektiert vielmehr die Macht des Todes. Und deshalb ruft Jesus auf zum Bruch mit der Todeswelt. An die Stelle der Respektierung des Todes soll die Verkündigung des Lebens treten. Kennen wir das auch? Dass uns die Macht der Vergangenheit bestimmt, unsere Herkunft bestimmt unsere Zukunft. Die Vergangenheit holt uns immer wieder ein. Wir haben schlaflose Nächte, weil wir uns mit einer Frage quälen. Was habe ich nur falsch gemacht? Funkstille in der Ehe. Man redet nicht mehr miteinander. Was habe ich falsch gemacht? Erziehung, Entfremdung von Kindern, die dann andere Wege gehen, Enttäuschte, Gemobbte, Trauernde, Menschen, die den Zerbruch von Beziehungen erlebt haben. Was habe ich falsch gemacht? Und oft können wir nichts mehr ändern. Und Jesus sagt jetzt Worte, die so hart klingen gegen diese Macht der Vergangenheit. Das Grübeln über Fehler, die nicht mehr korrigierbar sind, macht uns nämlich krank. Wer der Vergangenheit glaubt, der setzt nicht ganz auf Christus. Wer heute mit der Vergangenheit beschäftigt ist, dem gilt dieser Ruf. Lasst die Toten ihre Toten begraben. Lasst euch auf die Zukunft ein, auf die Freiheit. Und deshalb müsst ihr mit der Vergangenheit brechen. Ihr kennt alle die schöne Geschichte von Lots Frau. Die konnte sich nicht von ihrer Vergangenheit trennen. Und die Salzsäule ist so ein wunderbares Bild dafür. Sie konnte sich nicht trennen. Ein Blick zurück, der macht ängstlich. Ein Zurücksehen, auch das Volk Israel sehnte sich nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Wer aber fixiert ist auf die Vergangenheit, der versäumt die Gegenwart. Wer immer verpassten Chancen nachtrauert, einer alten Freundin, einem alten Berufswunsch, den Utopien und Illusionen unserer Kindheit, alten Zeiten, die doch so viel besser waren, übrigens auch in der Gemeinde. Wer so denkt, ist nicht bereit für die Nachfolge. Aber Jesus tritt zwischen unsere Vergangenheit, weil er uns für die Zukunft öffnen will. Das ist die Chance. Das ist die befreiende Botschaft. Und ich weiß nicht, ob es euch auch schon mal so gegangen ist, wenn ihr einen Gast habt, der sieht eure Wohnung mit ganz anderen Augen. Der sieht das schiefe Bild, der sieht die Chaosecken, der sieht das, woran ich mich schon längst gewöhnt habe, aber auch meinen Umgang mit den Kindern oder mit dem Partner. Aber ein Fremder traut mir manchmal auch mehr zu, als ich mir selbst. Ein Fremder sieht, was ich sein könnte und befreit mich zu einer neuen Zukunft. Und genauso ist Jesus Christus. Er beurteilt die Menschen nicht danach, was Tradition und Machtstrukturen und Schuld aus ihnen gemacht haben, sondern er beurteilt sie danach, was Liebe und Versöhnung aus ihnen machen könnte. So hat Jesus die Menschen gesehen. Und diese Befreiung können wir heute Morgen hören. Wer sind aber diese Toten, die Toten begraben sollen? Es sind die Lebenden, die sich für lebendig halten, die ganz lebendig sind, die Kinder gebären, die arbeiten, die nützlich sind. Aber Jesus sagt, das ist ein Scheinleben, eine Lüge, weil sie dem Tod verfallen sind. Die Grenze ist hier der Raum des Todes. Das Reich Gottes ist aber eine Herrschaft des Lebens. Aber das ist hart. Lass die Toten ihre Toten begraben. Denn das deckt ja aus, wir sind für das Leben da. Ich lebe und ihr sollt auch leben, sagt derselbe Jesus Christus. Der Dienst am Leben steht höher als alle Pietät. Das ist schon harter Tobak. Menschen, die nicht auf Christus vertrauen, Tote, Totengräber. Aber ich möchte trotzdem unter der Ernsthaftigkeit dieses Gedankens einladen, es mit Jesus ernst zu machen, auf ihn zu setzen. Und drittens, Nachfolge ist ein Weg in die Zukunft bei Gott. Wer seine Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Alles, was ich bisher gesagt habe, dient nur einem Ziel, der Gottesherrschaft. Nachfolge ist Dienst an der kommenden Welt, an Gottes kommenden Reich, der völligen Freiheit und des Friedens. Das ist die Perspektive. Und Jesus streicht alles aber aus. Aber ich muss doch erst noch, aber ich habe doch heimliche Vorbehalte, aber ich möchte die Regie über mein Leben nicht ganz abgeben. Wer die Hand an den Pflug legt, entweder oder. Denn kommt Gottes Reich, dann fallen alle anderen rückwärtigen Gedanken und Werke weg. Wer pflügt, muss aufs Ziel sehen. Und was hinter ihm liegt, das darf nicht mehr die gleiche Faszination haben. Jesus ist auch hier fast rücksichtslos, wo Familie, Heimat, Beruf mir nicht Raum gibt für die Nachfolge, sondern Grenzen setzt, da müssen wir uns lösen. Aber erlaube mir zuvor, da sind die Einschränkungen, die auch wir haben. Aber Jesu Ruf ist fast wie das erste Gebot. Du sollst den Herrn Gott lieben über alle Dinge. Tja, und dann ist fröhliches Umstürzen der Hausaltäre, der lieben Familienbindungen, das, was uns festhalten will, die hundertfachen Rücksichten, die wir nehmen müssen. Wenn wir nicht freigegeben werden für den Dienst, dann ist das Raub. Liebe Gemeinde, das ist eine harte, aber auch eine befreiende Botschaft. Die Täufer haben in ganz unterschiedlicher Weise auf Gottes Herrschaft gesetzt. Und ich habe euch das gestern versucht zu zeigen. Sie haben das Reich Gottes so ernst genommen, dass sie es sogar in der Gegenwart umsetzen wollten, in der Gottesstadt Münster. Oder Martin Luther King in der Bürgerrechtsbewegung, in der Beloved Community, einer Gesellschaft, die keine Schranken der Rasse, der Herkunft und der Klasse mehr kennen sollte. Eine umgesetzte Reich Gottes Erwartung. Ich komme zum Schluss. Jesus hat uns die Schwierigkeiten genannt, die man kennen sollte. Er lässt uns über die Nachfolge nicht im Unklaren. Leben als Exodus, Bruch mit der Vergangenheit, ein Weg in die Zukunft bei Gott. Und glaubt mir, wer sich auf Jesus einlässt, der hat keine Zeit mehr, zurückzuschauen. Denn das, was vorne liegt, ist ja so viel interessanter, ist ja so viel faszinierender. Und wo das geschieht, da lassen wir alle Sicherheitsgarantien den Ängstlichen, die Toten den Toten, den rückwärtsgewandten Blick den Ewiggestrigen. Uns wird zugemutet, und das ist der Kern, dem Tod den Abschied zu geben und auf das Leben zu setzen. Sicher, wir sterben alle noch einen Tod. Aber die Schatten der Dunkelheit des Todes können das Licht des Lebens nicht aufhalten. Wer Jesus folgt, der ist ganz und gar für das Leben da. Was für eine Perspektive. Gelobt sei Gott. Amen.
Jesus Christus, du siehst uns. Du kommst uns entgegen und dein Wort trifft unsere Ohren und unsere Herzen. Und anders als wir uns das manchmal wünschten, malst du uns kein rosarotes Leben vor Augen, lässt uns nicht Brillen aufsetzen, die alles weich und schön aussehen lassen, sondern du konfrontierst uns mit der Wirklichkeit der Nachfolge. Du lässt uns nicht im Unklaren darüber, was es heißt, aufzugeben, Sicherheiten aufzugeben, Altes loszulassen, vielleicht auch das, in dem wir uns manchmal so sehr wohlfühlen, beiseite zu schieben. Und dennoch, Jesus, lädst du uns ein, weil das Leben Freiheit mit sich bringt. Lädst du uns ein, weil es eine neue Form von Glück ist, eine neue Form von Geliebtwerden ist, bei dir zu sein und mit den Menschen unterwegs zu sein. Für diese Einladung danken wir dir und wir wollen dich bitten, Jesus, dass du bei all den Menschen bist, die gerade darauf angewiesen sind, dass du ihnen nahe bist. Wir blicken in unsere Welt und da ist es gut, dass wir keine rosaroten Brillen aufhaben, sondern dass wir die Wirklichkeiten benennen, weil wir deine Hilfe brauchen, dein Erbarmen. Und so wollen wir zuerst nach Israel schauen und in den Gazastreifen und wollen dich bitten, dass das, was jetzt begonnen hat, wirklich vollendet werden kann. Dass Frieden geschaffen werden kann, der mehr ist als nur der derzeitige Waffenstillstand. Wir bitten dich, Herr, dass die Geisel endlich freigelassen werden, dass egal ob tot oder lebendig, Klarheit geschaffen werden kann für die vielen Angehörigen, für ein ganzes Volk. Du großer Gott, wir bitten dich, erbarme dich. Wir bitten dich, dass die Hamas-Rebellen und Terroristen endlich ihre Waffen abgeben, dass sie ein ganzes Volk aus der Geiselhaft entlassen, dass Hilfsgüter fließen können, dass Menschen endlich wieder Schutz und Heimat finden können. Du großer Gott, wir bitten dich, erbarme dich. Und dort, wo Menschen heute Hunger leiden, wo Mütter und Väter schreien, weil sie sehen, wie ihre Kinder verhungern müssen, Herr, da bitten wir dich, dass Hilfe fließen, dass die harten Herzen weich werden. Du großer Gott, wir bitten dich, erbarme dich. und dieser schreckliche Terrorkrieg in der Ukraine, der Menschen seit so vielen Jahren in Unruhe und in Angst und Schrecken versetzt. Wir finden keine Worte und wir wissen nicht, was wir beten sollen. Aber du großer Gott, wir bitten dich, erbarme dich. Erbarme dich derer, die suchend sind, und lass sie dich finden. Erbarme dich derer, die keine Kraft haben, stärke du ihre Kraft. Erbarme dich der Einsamen, sei du ihnen nahe. Erbarme dich derer, die flüchten, lass du ihnen Ziel werden und Ziel sein.
Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. In dieser Gewissheit segne uns Gott, der Allmächtige und der Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.